Betting Billions, der Private Markets Podcast der Börsenzeitung. Immer montags mit Finanzjournalist Philipp Habdank und spannenden Gästen aus der Private Markets Community.
Liebe Leute, Endspurt in diesem Podcast-Jahr für uns und damit herzlich willkommen zur letzten Folge von Betting Billions. An der heutigen Folge, das kann ich sagen, habe ich ein bisschen länger gearbeitet und darum freue ich mich sehr, dass sie jetzt auf dem Weg tatsächlich stattfindet und wir aufnehmen können. Heute geht es nämlich um Amundi. Die Franzosen sind mit rund 2,2 Billionen Euro an Assets under Management ja nicht nur Europas größter Vermögensverwalter, sondern drehen auch in den Private Markets mit mehreren Milliarden dann doch ein größeres Rad. Private Equity, Private Debt, Real Estate, Infrastruktur, diese Keywords findet man alle auf der Website. Aber wie genau sieht denn die Wachstumsstrategie in Deutschland aus oder speziell im deutschsprachigen Raum? Sieht so aus, dass Amundi hier einiges vorhat. Also Anfang des Jahres haben sie in der Schweiz den ansässigen Asset Manager Alpha Associates übernommen, 2004 aus dem Versicherungskonzern Swiss Life herausgeschält. Aber die Frage ist natürlich, ist das der einzige Zukauf? Bleibt's dabei? In den Medien ist gerade viel drüber zu lesen, wie es denn mit Allianz Global Investors weitergeht. Die suchen einen Partner bzw. Käufer. Und wenn man die Nachrichten verfolgt, soll Amundi da durchaus in der Verlosung dabei sein. Deswegen mal schauen, was unsere beiden heutigen Gäste denn so zu den Wachstumsplänen von Amundi in der Dachregion so zu erzählen haben. Und darum herzlich willkommen bei Betting Billions Amundi Deutschland-Chef Christian Pelles und Alpha Associates Managing Director Petra Selesny.
Besten Dank, hallo.
Guten Tag.
Hi, cool, dass ihr die Zeit euch genommen habt und wir hier zusammengeschaltet sind. Bevor wir gleich über die Strategie reden, wie immer so ein bisschen zum Warmwerden, wie bei uns üblich, ein paar persönlichere Fragen. Also verratet uns doch mal ein Fun Fact über euch, den man vielleicht so im Business-Kontext nicht nennt. Christian, hast du ein Guilty Pleasure, das du mit uns teilen kannst?
Ja, was man für mich nicht weiß. Ja, vielleicht, dass ich ein Quereinsteiger in diese Finanzbranche bin. Ich habe ganz früher mal Hotelfachschule gemacht, damit diese Affinität mit Kunde und Service. Und nachher habe ich dann Accountancy, eine Fachhochschule in Holland gemacht. Damit halt die Affinität mit Finanzen. Und diese Kombi von beiden hat mir halt irgendwie durch reine Zufall mal in die Finanzindustrie gebracht. Also vielleicht ist das, was man nicht normalerweise denkt, aber das ist halt, was bei mir so passiert ist.
Da so jeder Podcast-Gast von mir irgendwie ein Quereinsteiger ist, glaube ich so langsam, es gibt keinen direkten Weg in diese Branche. Das nehme ich da so langsam mal mit. Petra, und bei dir eine geheime Leidenschaft?
Ja, da kann ich gleich mit einstimmen. Da kann ich gleich mit einstimmen, denn ich bin Rechtsanwältin ursprünglich. Das strukturierte Denken hilft aber auch sehr beim Privatmarkt investieren, muss ich sagen, und besonders beim Produktdesign. Als Österreicherin tanze ich natürlich auch sehr gerne. Walzer tanzen ist eine meiner Leidenschaften.
Wie eine Opernball?
Und ich glaube, auch schön, ja. Ich glaube so, der Sinn für den richtigen Einsatz und das Taktgefühl, das kann man immer brauchen.
Sehr gut. Ja, Taktgefühl braucht man auch, wenn man Milliarden investiert. Darum geht's ja bei uns bei Betting Billions. Und wenn ich euch jetzt ohne irgendwelche Restriktionen euch beiden persönlich jeweils eine Milliarde auf den Tisch legt, wie würdet ihr die ohne irgendwelche Restriktionen investieren? Ich habe gehört, da gibt's gerade in München so einen Vermögensverwalter, der gekauft werden kann. Wäre das was?
Also wenn ich eine Milliarde bekommen würde, also erstmal Dankeschön für die Milliarde, nehme ich gerne an. Investiere, ich bin kein Investor in dem Sinne. Also von daher, da muss ich bei uns intern weiterschauen. Wir haben ein sehr gutes Multi-Asset-Team, die würde ich dann die Milliarde übergeben, breit gestreut anlegen und ich würde natürlich Private Markets dazu nehmen, da würde ich direkt zu Petra laufen.
Okay, Petra, du würdest alles sinnvoll ausgeben oder hättest du auch eine, also nicht ein Traum, Fußballverein kaufen, war mal mein Highlight bislang im Podcast.
Nee, ich würde das investieren. Ich habe jetzt natürlich sehr viele Experten an der Hand bei Amundi in über 30 Ländern, die mich auf der liquiden Seite beraten könnten, denn da kenne ich mich ehrlich gesagt gar nicht so gut aus, denn mein Thema sind ja die illiquiden Privatmarktanlagen. Ich würde natürlich da einen ganz erheblichen Teil in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur investieren.
Okay, Venture Capital explizit nicht?
Sehr gerne auch, ja. Ich subsumiere das immer auch unter Private Equity, aber durchaus.
Ah, Citizen, okay.
Buyout, Venture Capital und Growth, genau.
Ja, das ist dann ja im Prinzip auch schon die Brücke rüber zu unserem heutigen Podcast-Thema. Du hast es gerade gesagt, Petra, dass Amundi ja vor allem auch viel auf der liquiden Seite hat. Trotzdem drängt die ganze Vermögensverwalterbranche ja auch in die privaten Märkte. Vielleicht ein bisschen mehr die Vogelperspektive von dir, Christian, einmal zum Start. Welche Rolle spielen denn so die privaten Kapitalmärkte für Amundi so generell und dann vielleicht auch ein bisschen runtergebrochen mit Besonderheiten auf Deutschland?
Ja, also man muss sehen, dass Amundi natürlich als größter europäischer Asset Manager, wie du gerade vorhin selbst gesagt hast, viele liquide Asset-Klasse schon hat. Und das war immer unsere Expertise im aktiven Bereich. Da kommt die letzten Jahre das Passive dazu. Und Private Markets, das hat teilweise noch gefehlt. Aber die Nachfrage vom Kunde, nicht nur institutionelle Kunde, aber auch Retail-Kunde, ist die letzten Jahre sehr, sehr stark gewachsen. Also man sieht die Nachfrage, die kommt vom Markt und die geht von das Institutionelle jetzt auch Richtung die Retail-Seite.
Das heißt, von den, ich glaube, 2,2 Billionen Assets under Management sind es gerade insgesamt, glaube ich, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Wie viel Assets under Management entfallen da auf die Private Markets?
Momentan ungefähr 70.
70 Milliarden?
Ja.
Okay. Kann man das noch so ein bisschen runterbrechen auf die unterschiedlichen Anlageklassen? Also ist es übergewichtet in Private Equity oder, okay, Petra, vielleicht?
Ich vertrete das sogenannte Multi-Manager-Geschäft. Wir investieren in Private-Equity-Fonds, kaufen Secondaries und tätigen direkte Co-Investments. Also wir selektieren vor allem Fonds. Bei uns sind es 20 Milliarden Euro in diesem Geschäftsbereich und 9 davon sind in Private-Equity, 6 in Infrastruktur und 5 in Private-Debt. Amundi hat aber auch direkte Fonds in den Bereichen Private Equity, Infrastruktur und auch ein Private Debt Geschäft und außerdem ein Real Estate Geschäft. Also von den 70 Milliarden sind die 50 in direkten Strategien.
Amundi weltweit?
Weltweit.
Okay. Und gibt es da jetzt in Deutschland irgendwie Unterschiede ein bisschen mit der Strategie oder ist das eine einheitliche Private-Market-Strategie, die für alles gilt?
Also das Private-Markets-Multi-Manager-Geschäft ist eigentlich überall gleich beliebt. Wir bedienen vor allem institutionelle Kunden schon seit vielen Jahren in Deutschland. Wir sitzen ja in der Schweiz. Deutschland, die Schweiz und Österreich sind bisher unsere größten institutionellen Märkte gewesen, wo wir vor allem Pensionseinrichtungen und Versicherungen bedienen. Dieselben Produkte zeigen wir auch jetzt natürlich mit dem großen Amundi-Vertriebsnetzwerk in den anderen Amundi-Ländern. Und was jetzt natürlich noch dazu kommt und auch ein großes Thema für Deutschland ist, sind die neuen Evergreen-Strukturen, die damit eine Demokratisierung der Privatmärkte einleiten. Das heißt, Privatmarktanlagen auch privat Kunden zugänglich machen. Und das ist ein großes Thema für Deutschland, auch mit dem LTIF 2, den wir im Moment im Markt haben.
Über den sprechen wir später auch noch. Aber ich habe noch nicht so ein richtiges Gefühl, wie groß oder wie bedeutend das Private Markets Geschäft von Amundi und auch das vielleicht das Team, das Setting hier, wie das in jetzt in Deutschland ist. Also ich hatte bislang das Gefühl, dass es eher was aus Frankreich rausgetriebenes und dann kam jetzt mit Alpha Associates im Januar mal was Erstes, also richtig deutschsprachiges mit dazu. Christian, kannst du da vielleicht mal ein bisschen Hintergrund geben?
Ja, kann ich. Also das französische Team, was wir hatten, hat hauptsächlich eine Konzentration auf Frankreich gehabt, in alle Asset-Klasse, die man in Private Markets bedienen kann. Und das ist natürlich nett für die französische Kunde, aber wie bald man über die Grenze zieht, ist es natürlich schwieriger. Und das war in meiner alten Rolle in Paris, wo ich Global Head of Sales war für Distribution, war das natürlich ein Nachteil. In Frankreich konnte man bestimmte Produkte verkaufen, außerhalb Frankreich war das schwieriger. Jetzt natürlich mit Alpha haben wir doppelt gewonnen in Deutschland. A, haben wir Produkte, die nicht nur Frankreich-lastig sind. Das ist ein Vorteil. Und wir haben ein deutschsprachiges Team, was dazu kommt, das Vorteil. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist natürlich sicher hier ein deutscher Markt. Ganz, ganz wichtig. Da haben wir doppelt gewonnen. Und Alpha bedient natürlich bis jetzt hauptsächlich die German-Speaking Markets. können natürlich jetzt mit Hilfe von Amundi sich viel breiter aufstellen. Also für beide Seiten ist es eine Win-Win-Situation. Wir haben bessere und mehr Produkte deutschsprachig und die anderen Märkte in Amundi außerhalb Frankreich haben auch plötzlich Produkte, die sie ihre Kunden anbieten können.
Aber es ist doch extrem schwierig, einen deutschen institutionellen Investor überhaupt schon in die Private Markets zu kriegen. Die Deutschen kommen ja eher über die liquide Ecke. Wenn man dann auch keine deutschsprachigen Ansprechpartner oder Leute wirklich vor Ort hat, das war doch bislang extrem schwierig, oder nicht?
Glaube ich nicht.
Wie viele deutsche institutionelle Kunden hat denn Amundi da?
Also ich kann sagen, dass Petra nicht nur bestimmte Produkte mit sich mitgebracht hat, also auch existierende deutsche Kunde. Ja, also ganz viele Kunden sind schon beglückt von den Alpha-Produkten in der Vergangenheit. Also von daher sind die gekommen mit dem Existing Book of German Business und hauptsächlich institutionelle Kunde. Und was Petra gerade gesagt hat, was wir jetzt in Entwicklung sind, ist das LTIF-Produkt für den Retail-Markt. Also nein, ich glaube, dass es nicht unbedingt notwendig ist, dass man hier vor Ort sitzt. Das wird bestimmt helfen, aber ich glaube, die deutsche Sprache zu sprechen, das ist schon von Vorteil. Und die Produkte zu haben, die breiter gestreut sind und nicht nur, wie vorhin gesagt, Frankreich fokussiert sind.
Mhm. Mit Alpha Associates hat man jetzt ja Dachfonds im Prinzip, wenn ich das richtig verstanden habe. Was es aber ja noch fehlt, ist ein Direktmanager in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, oder? Also da hat Amundi bislang dann ja nichts on the ground, oder? Also Direktmanager im Sinne von wirklich jemand, also ein Private Equity Fonds, der Deals macht, ein Debt Fonds, der Kredite ausreicht. Das gibt's in Deutschland bislang noch nicht, oder?
Nein, haben wir noch nicht.
Also das ist auch ein ganz anderes Geschäft. Eine direkte Strategie zu betreiben ist ein anderes Geschäft als eine Dachfondsstrategie zu betreiben, wie wir das machen. Wir haben sehr viele institutionelle Investoren in Deutschland, vor allem Pensionseinrichtungen und Versicherungen. Und die fahren eigentlich alle so eine Multi-Manager-Strategie, entweder indem sie einen Dachfonds von uns kaufen oder indem sie sich ein maßgeschneidertes Fondsportfolio samt Secondaries und Co-Investments von uns bauen lassen. Also das ist eigentlich der typische Lösungsansatz für einen institutionellen Investor. Und ich glaube, man muss sich auch überlegen, in welcher Art Geschäft man sein will. Denn wenn man in einen direkten Manager investiert ist, dann fallen natürlich die unmittelbaren Wettbewerber als mögliche Portfoliofonds in einem Multi-Manager-Portfolio weg.
Das heißt, das Direktgeschäft von Amundi jetzt in Deutschland in den Private Markets ist ein Ziel, das aufzubauen, oder will man das konsequent weglassen und sich nur aufs Dachfondsgeschäft konzentrieren?
Ich glaube nicht, dass wir es konsequent weglassen wollen, aber wir haben es momentan nicht und wir haben, was wir haben, und damit gehen wir erst zum Kunden. Ich glaube, damit können wir sehr gut punkten bei vielen Kunden, aber bestimmt nicht bei allen, nein.
Das heißt, wenn Sie jetzt Private Markets Wachstumsziele für den deutschen Markt festlegen müssten, was Sie jetzt tun müssen, weil ich euch danach frage, was sind denn so eure Pläne und Ziele in Deutschland im Private Markets? Also Alpha Associates übernommen, man hat ein Dachfondsgeschäft, Haken dran. Was sind so die Next Steps in Deutschland?
Ein gesundes Wachstum unter die institutionelle Kunde, außer das, was wir mit Alpha schon erreicht haben die letzten Jahre. Da kann man davon ausgehen, dass das ein paar Milliarden sind, die wir momentan unter Verwaltung haben in Deutschland. Und das wollen wir natürlich über die nächsten 3 Jahre mindestens verdoppeln. Ja, das sollte schon das Ziel sein, auf die institutionelle Seite. Und auf die Retail-Seite mit LTIF, die Nachfrage steigt. Und damit wollen wir natürlich mitspielen. Das ist Konkurrenz und nicht so groß. Ja, da erwarte ich viel davon eigentlich.
Das heißt, ein Zielwert für die Assets Under Management in Deutschland? So grob?
Also muss schon gut über die 5 Milliarden kommen in die nächsten paar Jahren. Aber auf die LTF-Seite ist es sehr schwierig zu sagen, wie viel das sein wird. Weil es natürlich für den Retail-Markt ein neues Produkt ist. Ja, die Nachfrage ist da. Wie sich es dann entwickelt, hängt von vielen Faktoren ab. Wie wird der Markt natürlich sich mitentwickeln, gerade in dieser Phase? Ist es dann positiv, dann wird man viel mehr Zuwachs sehen am Anfang. Ist es eher nicht so positiv, dann wird es weniger sein. Ja. Das ist halt der Retail-Markt. Ist ja ganz anders wie ein institutioneller Markt zu bedienen.
Also das Ziel sind roundabout mindestens 5 Milliarden. Und dann, wenn es verdoppelt ist, heißt, man hat aktuell so 2-2,5 Milliarden in Deutschland.
Kann man gut rechnen.
So, wachsen kann man jetzt natürlich ja organisch. So, das ist klar. Aber wachsen kann man natürlich auch anorganisch. Und Das ist jetzt ja hier so ein bisschen der Elefant im Raum, wenn wir mal ehrlich sind. Wenn man, ich habe es auch eingangs gesagt, man verfolgt ja die Medien und da wird ja gerade viel über Allianz Global Investors geschrieben, die einen neuen Partner oder sogar einen Übernahmepartner suchen sollen. Die haben Direktgeschäft. Das würde Amundi noch fehlen. Kannst du dazu irgendwas sagen, Christian? Würde das passen?
Ja, kann ich leider nicht dazu sagen. Ich glaube, Amundi setzt erstmal voraus, dass wir organisch wachsen. Das haben wir in den letzten Jahren auch bewiesen, global und auch hier im deutschen Markt in die verschiedenste Assetklasse. In die Liquid Assetklasse sieht man einen Shift von aktiv nach passiv, wobei die Nische-Seite hauptsächlich noch über aktiv abgedeckt wird. Und wie gesagt, am Anfang sehen wir eine größere Nachfrage nach Private Markets, sowohl auf institutionelle, wie jetzt gesagt, auch auf Retail-Seite. Also das organische Wachstum ist ganz wichtig für Amundi. Das anorganische Wachstum, natürlich Beispiel hier im Raum mit unserem Betra, Alpha Associates, das wir Anfang 24 zugekauft haben. Da war ganz wichtig für uns, weil die hatte etwas, was wir nicht hatten, mit Produkt, mit Kunde, Zugang. Und da konnten wir weiter wachsen von beider Seite. Und das ist ganz, ganz wichtig für Amundi. Und das haben wir mit Alpha erreicht. Wir haben dieses Jahr auch noch Exigo dazu genommen. Das ist gerade vor vier Wochen bekannt gegeben. Exigo ist eine IT-Plattform. Das wird uns helfen, auf der DPM-Seite, auf alles, was mit Wealth und Distribution zu tun hat, helfen. Und wir haben eine strategische Partnerschaft mit Victory geschlossen in Amerika. Also das sind die Beispiele dieses Jahr für das anorganische Wachstum, also wo es Sinn macht und wichtig ist für uns, machen wir so etwas.
Theoretisch geht aber schon noch mehr, oder? Also muss es ja nicht in der Größenordnung von einer Allianz Global Investors sein. Also man sieht ja gerade einfach sehr viel Konsolidierungsbewegung in dem Asset Manager Markt. Man sieht sehr viele, verglichen mit früher, sehr viele Übernahmen von auch von Private Markets, Fondsmanagern und so. Ich würde jetzt mal die Amundi auch qua Größe und Wachstumsziele schon eher so auf der aktiven Konsolidierungsseite sehen, oder? Da denke ich mal, wirst du jetzt nicht widersprechen.
Also wir haben jetzt 3 dieses Jahr gehabt, also die müssen wir erstmal richtig integrieren und damit weiterbauen, glaube ich.
Okay, ich muss mir jetzt hier auch nicht deine M&A-Liste vorlegen. Worüber ich aber tatsächlich schon noch ein bisschen genauer mit dir sprechen will, Christian, ist der allgemeine Branchentrend zur Konsolidierung, den man jetzt ja schon sieht und nicht leugnen kann. Also bestes Beispiel ist auch alles public. BlackRock, die kaufen ja gerade fröhlich sich ein riesiges Private Markets Portfolio zusammen. Er ist im Infrastruktur, ich glaube 10 Milliarden für Global Infrastructure Partners, dann jetzt den HPS, großen Private Credit Provider. Mit Preqin haben sie eine der großen Datenbanken gekauft, also die geben da ja richtig Gas. Dann hatte man ja noch jetzt AXA, die an BNP Paribas das Private Markets Geschäft im Endeffekt auch mitverkauft haben mit dem Asset Management. Da sieht man ja sehr, sehr viel, sehr, 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 sehr viel Konsolidierung. Wie hast du da eine Erklärung für? Also warum das gerade, man gerade so eine starke M&A-Aktivität in der Branche sieht?
Naja.
Die darüber hinausgeht, ist Kostendruck unter den Asset Managern.
Ich glaube, wie gesagt, am Anfang, wir setzen auf organisches Wachstum und das ist für uns die wichtigste Wachstumsmerkmale und die haben wir die letzten Jahre erreicht und auch dieses Jahr wieder, wie wir die erreichen, global und lokal. Und wenn da was auf den Weg kommt, was ein Value Added für uns hat, dann nehmen wir das dazu. Ja. Ich kann nicht erklären, warum andere was anderes machen. Oder das ist,
Ich finde es ein bisschen auffällig, da würde mich einfach eure persönliche Meinung zu interessieren, dass auf der Verkäuferseite da jetzt die letzte Zeit häufiger Versicherungen waren. Also Allianz Global Investors steht ja am Ende eine Versicherung dahinter, AXA auch eine Versicherung, die das Geschäft abgibt. Ich glaube, bei Alpha Associates, als ihr ausgegliedert wurde, ihr wurdet ja, glaube ich, auch aus einer Versicherung ausgegliedert, hat es einen bestimmten Grund, dass so dieses Private Markets Geschäft irgendwie sich mit Versicherungen nicht verträgt oder haltet ihr das für einen Zufall?
Petra, vielleicht willst du was sagen, wie ihr dazu gekommen seid damals?
Also das bei uns war die Situation, dass die Swiss Life sich damals aus dem Privatmarktbereich als Anlageklasse überhaupt verabschiedet hat. Und das war sowohl das Bilanzportfolio, das man damals verkauft hat, als auch dann damit einhergehend der Entscheid, aus dem Privatmarkt Drittkundengeschäft auszusteigen. Es ist ja auch schwer, ein Drittkundengeschäft zu betreiben, wenn die Mutter von der Bilanz nicht mehr in Privatmarktanlagen investiert. Und das war insofern ein bisschen eine Spezialsituation damals, wo sich die Gelegenheit ergeben hat, für uns per Management Buyout zu verselbstständigen. Ich glaube, jede Versicherung fährt eine andere Strategie. Da pauschal etwas zu sagen, ist schwierig. Jede Versicherung ist in einer anderen Situation.
Also du würdest nicht pauschal sagen, dass so ein Private Markets Geschäft von einem Risikoprofil und vom Kundenprofil und allem drum und dran, dass das vielleicht nicht so gut zu einer Versicherung passt wie, keine Ahnung, liquide Produkte?
Nein.
Das würdest du pauschal nicht sagen?
Das würde ich nicht sagen. Versicherungen sind ja auch große Anleger in Privatmarktanlagen mit ihren Bilanzen.
Entsteht da ein Zielkonflikt? Ist das vielleicht die Antwort? Dass wenn sie auf der einen Seite LPs sind, also Geldgeber, dass sie dann ein größeres Problem haben, das Ganze auch selbst zu betreiben, das Geschäft?
Gut, typischerweise wird eine Versicherung in ein Fondsportfolio investieren, oder? Und Fonds selektieren. Und wenn man die Fonds für die eigene Bilanz selektiert, dann kann man die auch für Drittkunden selektieren. Also das widerspricht sich überhaupt nicht. Es gibt zum Teil natürlich sogar Synergien. Also das drängt sich jetzt, finde ich, nicht auf, dass man sagt, eine Versicherung wäre kein geeigneter Asset Manager.
Was von der Branche einem gerade aufgedrängt wird, ist der LTIF, um da die Brücke zu schlagen. Also gefühlt kann man ja gerade mit keinem Asset Manager sprechen, der den LTIF 2.0 jetzt nicht für sich entdeckt hat und von der Demokratisierung spricht. Ich glaube, jetzt gerade Stand heute bei der Aufnahme, ich glaube, ich habe BlackRock auch wieder was Neues bekannt gegeben. Die sind auch mit der Partners Group zusammengegangen. Allianz Global Investors hat ja auch schon vor ein paar Wochen LTIF bekannt gegeben. Also da tut sich jetzt ja gerade was mit der LTIF-Reform. Warum ist das genau jetzt der Fall, der Zeitpunkt, dass die großen Vermögensverwalter so stark in das Geschäft drängen und versuchen, die Privatanleger stärker zu adressieren?
Ja, ich glaube, es kommt auch vom Appetit der Privatanleger selber, die zunehmend Privatmarktanlagen nachfragen und nicht verstehen, warum sie von diesem Bereich des Marktes ausgeschlossen sein sollen. Die Privatmarktfonds, Private Equity, Private Debt, Infrastrukturfonds sind ja so strukturiert, dass sie illiquid sind, dass man eine Kapitalzusage tätigen muss, sich dann mit Kapitalabrufen und Ausschüttungen, ich sage mal, herumschlagen muss, 10, 12 Jahre in so einem Fonds gebunden ist und nur über den Sekundärmarkt, wenn man es schafft, zu einem attraktiven Preis herauszukommen, herauskommt. Insofern kein geeignetes Instrument für Privatanleger und insofern gab es schon immer das Bestreben sowohl der Asset-Management-Industrie, aber auch der Privatanleger selbst, dass es hier doch mal ein Instrument geben solle, das Privatanlegern diese Assetklasse zugänglich macht. Und ein Privatanleger kann natürlich mit Kapitalabrufen, Ausschüttungen und der Illiquidität der Anlageklasse nicht so umgehen. Und entsprechend bieten diese Evergreen-Strukturen mit diesen semi-liquiden Charakteristika und der LTIF 2.0 ist ja einer dieser semi-liquiden Evergreen-Strukturen, genau das, worauf eigentlich alle gewartet haben. Also man kann sich dann monatlich in ein Privatmarktportfolio einkaufen und man hat quartalsweise die Möglichkeit auszusteigen. Ne?
Aber also das hatte ich in dem Podcast auch schon ein paar Mal debattiert. Ich finde es extrem schwierig, im Kontext von einem Private Markets Produkt irgendwie das Wort Liquidität mit drin zu haben. Ich weiß nicht, ob das so der richtige Anreiz ist, weil, also ja, man kann über den LTIF und über den Evergreen natürlich deutlich schneller und leichter ein- und aussteigen, als es über einen geschlossenen Fonds. Aber ja, auch nicht so, wie sich das Wort liquide irgendwie man sich das Ganze vorstellt. Also und vor allem sollte man es ja auch nicht.
Nee, also liquide werden Privatmarktanlagen dadurch nicht. Liquide werden sie nicht. Das wäre auch die falsche Betrachtungsweise. Man kann aber sich monatlich einkaufen und ist sofort voll investiert. Oder man muss nicht eine Kapitalzusage zeichnen, die dann über Jahre abgerufen wird. Das ist schon mal eine große Erleichterung. Und man hat die Möglichkeit, in typischerweise quartalsweisen Fenstern seine Rückkaufsrechte auszuüben. Es ist natürlich nicht garantiert, dass man da immer rauskommt und in dem Umfang rauskommt, wie man will. Das muss natürlich verstanden sein. Es muss auch verstanden sein, dass es eine empfohlene Mindesthalteperiode gibt, um die angestrebte Zielrendite zu erreichen. Das heißt, diese Produkte müssen natürlich verstanden werden in der Hinsicht. Privatmarktanlagen werden nie so liquide sein wie liquide Anlagen, das ist klar.
Aber Petra, das ist natürlich auch so für die liquide Anlage. Die liquide Anlage sind liquide, das ist nett, ja. Aber es ist natürlich nicht daraus bedacht, dass man da regelmäßig rein und raus wechselt. Das ist irgendwie so vorgegeben, diese Freiheit von der Gesetzgeber, das ist auch prima so, aber grundsätzlich weiß jeder, wenn ich in aktive Investmentfonds oder auch in ETFs investiere, ist das für einen mittleren bis längeren Zeitraum. Ja, man hat die Möglichkeit auszusteigen, aber die sollte man so wenig wie möglich nutzen natürlich. Ja, also man soll, glaube ich, diese Story, warum investiere ich, beibehalten, das machen wir mit einem Ziel. Ich rede gerne darüber, dass man das macht mit dem Ziel, also für seine Altersversorgung zum Beispiel, für Finanzierung und Transformation. Und dann geht man über Medium- to Long-Term-Investments und nicht Short-Term. Also und darum auch in Private Markets. Ja klar, das ist natürlich sehr Long-Term, das ist für Institutionelle gut, aber so ein Evergreen-Produkt für einen Retail-Kunde. Das Gefühl zu haben, nicht aussteigen zu können, ist erstmal schwierig vielleicht. Aber wie Petra sagt, man muss schon verstehen, dass das für längere Zeitraum gedacht ist und nicht für 3 Monate, ja.
Also mein Punkt ist halt noch semi-liquide, je nachdem, wie weit man in den Retail-Markt da vordringt. Umso weniger ist ja die Education und die Private Markets sind jetzt deutlich komplizierter zu verstehen als eine Aktie, die ich einfach mal kaufe oder verkaufe. Also es ist einfach ein komplexerer Markt, es ist ein komplexeres Produkt. So. In der Stressphase, also in einer absoluten Krisenstressphase, würde doch auch jeder semi-liquide LTV-Fonds zumachen, oder? Also, dass man dann eben nicht abrufen kann.
Ja, man muss auch natürlich bedenken, bevor man ein LTV oder Evergreen-Produkt kauft, braucht man erstmal Beratung. Also in der Beratung wird natürlich schon erklärt, dass es irgendwie auch ein Teil illiquide ist. Und das Teil illiquide ist, wie Petra gerade sagt, 3 Monate Verkaufsrecht, aber das auch Risiken mit sich mitbringt und das auch mal sein kann, wenn alle gleichzeitig das haben wollen, dass es dann nicht so funktioniert, wenn man sich das vorher gedacht hat. Ja. Und das ist halt Tatsache. Und das passiert mal im Markt, das wissen wir alle. Und das soll, der Investor soll sich dessen bewusst sein. Und es stimmt, nicht alle Investoren sind immer gut unterrichtet von Hause aus. Das sollten wir sowieso in Deutschland was daran tun, wenn wir das können. Das fängt schon an bei der Gesetzgeber, bei der Schule und so weiter. Und natürlich die Beratung, da ist auch ein Beratungsprodukt, ja, soll der Berater das den Kunden richtig erklären. Das ist schon ganz wichtig.
Das steht und fällt doch am Ende mit den Private Bankern in den unterschiedlichen Banken, die das Produkt dann ja an ihre Wealth Management Kunden am Ende verkaufen. Wie ist da eure Wahrnehmung, wie gut geschult und wie gut das Verständnis und das Wissen von diesen Private Bankern inzwischen schon über die Private Markets ist? Oder wie viel ja Aufklärungsbedarf gibt's da noch? Weil die sind am Ende ja dafür verantwortlich, dass die Aufklärung beim Retail-Kunden ankommt.
Also viele Banken haben ja schon illiquide Privatmarktprodukte verkauft, sehr viele und sehr lange. Natürlich vor allem an professionelle Investoren. Ich glaube, das Verständnis bei den Banken ist schon recht gut für die Privatmarktanlagen. Typischerweise die Abruf- und Ausschüttungsstrukturen, die illiquiden Strukturen, aber die werden ja jetzt in einem LTIF 2 zum Beispiel ja in ein Portfolio einfach hineingepackt. Also die unterliegenden Anlagen sind genau solche Fonds. Und tatsächlich habe ich das Gefühl, dass da auch bei den Banken sehr viel Respekt davor herrscht, das Produkt dem richtigen Kunden zu verkaufen und es richtig zu positionieren. Und das ist sehr wichtig.
Und wir schulen natürlich unsere Berater auch von den Banken, mit denen wir dann eine Vereinbarung haben, dass sie unsere Produkte der Kunde darstellen. Da gibt es auch eine Schulung von unserer Seite. Also
das wird immer sehr begrüßt.
Und Amundi mit Alpha als Expert und natürlich der Bank, die das Produkt den Kunden anbieten möchte.
Wie wird das denn von den Bankern angenommen? Also es ist ja auch einfacher, andere, leichtere, klassische Bank- und Wertpapierprodukte zu verkaufen, als jetzt ein Private Markets Produkt. Merkt ihr da von der Bankenseite teilweise ein bisschen Widerstand? Weil das ist ja schon auch für jeden einzelnen Private Banker ein bisschen schwieriger im Verkauf, würde ich mal sagen. Oder geht ihr bei der These nicht mit?
Nämlich, ich glaube, wir kriegen keinen Widerstand. Im Gegenteil, ich glaube, die Nachfrage ist da. Wie du vorhin gesagt hast, es kommen auch andere Player auf den Markt mit ähnlichen Produkten. Nicht so viele, aber es gibt ein paar inzwischen. Also die Nachfrage ist da, weil der Kunde, darf man nicht vergessen, hat jahrelang investiert in aktive Fonds. Vor ein paar Jahren kam diese Shift Richtung passiv und man versucht jetzt auch wieder neue Ideen zu entdecken. Und das ist immer eine neue Idee. Und ich glaube, das ist für den Investor auch wichtig, um in sein Portfolio zu schauen, was hat er noch nicht. Und dann kommt etwas, was Peter vorhin sagt, das konnte er früher nie ran. Ich glaube, die Summe lag, aber Korrigierung, wenn ich falsch liege, über 250.000 Euro mindestens Anlagesumme, wenn man direkt was machen möchte. Ja, das ist nicht für jeden Investor möglich. Und damit kommen wir jetzt zu einer etwas breiteren Kundengruppe.
Wie weit würdet ihr die Private Markets für den Retail öffnen? Also wenn man jetzt das zum Beispiel an der Mindestanlagesumme festmachen, heißt Retail für euch vermögende Kunden, Family Offices, so semi-professionelle Investoren, oder heißt Retail für euch auch der Börsenzeitungsreporter Philipp Habdank mit seinem Journalistengehalt?
Ja, Philipp, ich glaube, du kannst das, du hast das Wissen, ja, also von daher gerne.
Ja, aber als Journalist habe ich wahrscheinlich nicht das Kapital.
Wir schicken dir Zeitungsantrag zu, kein Problem. Aber wie gesagt, das ist ein Beratungsprodukt, also von daher, das ist eins und ich glaube, die Mindestanlagesumme ist bei 1.000 Euro.
Bei 1.000?
Und damit ist es natürlich, ist es für eine breitere Gruppe zugänglich. Das ist LTIF2 halt.
Der LTIF2 hat eine Mindestanlagesumme von 1.000 und ist ein Retail-Produkt. Ja.
Und aber man sieht, wenn ich jetzt so ein bisschen Konkurrenzbeobachtung mache, da haben die meisten die Summe freiwillig höher angesetzt. Also ich glaube, viele haben da 10.000, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe.
Die Banken würden das typischerweise so machen.
Und ihr? Also wie weit geht ihr runter in der Mindestanlagesumme?
Nee, wir müssen die Gesetzfolge. Gesetz sagt, dass wir ein LTIF anbieten müssen mit 1.000 Euro. Also wenn eine Bank natürlich sagt, der Kunde muss mindestens 10.000 investieren und es darf nur so viel Prozent sein Portfolio sein, das ist der Berater der Bank überlassen. Aber der erste LTIF, LTIF 1.0, das hat eine Mindestanlagesumme von 10.000 Euro gehabt. Aber LTIF 2.0 ist das 1.000.
Aber ihr sagt jetzt nicht von Amundi-Seite, der Gesetzgeber sagt, das 1.000, okay, ist das Minimum, aber wir wollen da ein bisschen konservativer sein. Wir setzen von uns aus die Mindestschwelle bei 5 oder bei 10. Oder geht das gar nicht?
Ja, können wir sowieso nicht kontrollieren. Wenn der Bank kauft auf einen Omnibus-Account für seine Kunden, dann kauft der Bank halt seinen Namen und wird das dann unter seine Kunden verteilen. Also kriegen wir gar nicht immer mit, natürlich, wie viele Kunden dann dahinter stecken. Also das ist nicht an uns in dem Sinne, das zu machen. Weil es ein Beratungsprodukt ist, liegt es dann auch letztendlich wieder bei der Berater.
Mhm. Auch die Eignung für jeden einzelnen Investor, das entscheidet die Bank.
Was mich beim LTIF noch so ein Punkt ist, der mich ein bisschen umtreibt, ja, man ist immer direkt investiert, hast du ja vorhin gesagt, Petra. Das ist ja ein Vorteil, dass man nicht mit Kapitalabruf, sondern man ist direkt investiert. Aber, jetzt kommt das wieder, das typische Aber, gerade so ein Evergreen, der kann ja, das finde ich ein bisschen erstaunlich bei einem Private Markets Produkt, ja auch relativ hohe Quoten im liquiden Bereich halten, so um dauerhaft investiert zu sein. Wie stehst du dazu? Weil eigentlich müsste doch ein Private Markets Produkt, wenn ich jetzt das nehme im Private Credit Bereich, dann doch eigentlich wirklich in Private Credit investieren und nicht als großen Liquiditätspuffer 40% in Leverage Loans oder CLOs oder sowas. Was ich jetzt aber auch mehrfach schon gelesen habe, dass es die Evergreen Fonds auch können.
Also die Evergreen-Fonds können grundsätzlich machen, was sie wollen. Der LTIF 2.0 muss mindestens 55% in Privatmarktanlagen investieren. Der LTIF 2.0, den Amundi lanciert, der investiert zu 100% in Privatmarktanlagen, mit Ausnahme des Cash-Puffers, den man unter der LTIF-Regulierung fahren muss.
Wie hoch ist der Cash-Puffer?
20%.
20% Cash-Puffer, okay.
Das ist sowohl Cash auf der Bilanz als auch projizierte Cashflüsse aus dem Portfolio. Da gibt es detaillierte Regeln dazu, wie das zu berechnen ist. Der Vorteil vom LTIF 2 gegenüber dem LTIF 1 ist vor allem, dass er breiter diversifiziert sein kann. Er kann nämlich auch in Fonds investieren und nicht nur direkt in Unternehmen und Kredite von Unternehmen. Und das ist das Schöne am LTIF 2. Und je diversifizierter, desto risikogestreuter ist ja auch ein Produkt. und desto geeigneter ist es meiner Meinung nach auch für kleinere Investoren und auch für Retail-Anleger. Und der LTIF II kann eben das, was der LTIF I nicht konnte. Er kann in Fonds investieren, die ihrerseits in 15 bis 30 einzelne Assets investieren. Das heißt, man kriegt mit so einem LTIF II ein sehr breit diversifiziertes Portfolio, in unserem Fall über alle drei Assetklassen, Private Equity, Private Debt und Infrastruktur hinweg.
Wie transparent ist das gegenüber dem LTIF-Kunden? Also wie häufig und wie genau weiß der, in was denn sein LTIF denn letztendlich investiert und wie er vielleicht auch gewichtet und umschichtet und so weiter?
Das wird monatlich berichtet und es wird auch ein monatlicher Net Asset Value berechnet, denn man kann sich ja monatlich zum Net Asset Value einkaufen. Also es gibt eine monatliche Berichterstattung. Ja.
Okay, das führt mich eigentlich noch zu meiner vorletzten Frage. Sind denn die Private Markets insgesamt schon transparent genug, um sich stärker für den Retail zu öffnen? Also wenn ich in eine Aktie investiere, kann ich selbst als Privatanleger sehr viel recherchieren über das Unternehmen. Man kriegt sehr viel Research und so weiter und so fort. Die Private Markets haben ja den ursprünglichen Vorteil, dass sie private sind. Und das ist ja schon mal das Gegenteil von Transparenz. So, jetzt gibt's also die Datenanbieter wie Preqin, ein Pitchbook und so. Aber da würde ich jetzt mal unterstellen, die sind ein bisschen teuer für einen Privatanleger, um sich da Zugänge so zu holen. Also muss die Branche, wenn sie wirklich signifikant in den Retail will, nicht noch deutlich transparenter werden? Also ist es eine offene Frage an euch beide.
Ja, ich lasse Petra Ende, aber ich glaube, dass wir als Industrie sehr transparent sind an die eine Seite. Teilweise so transparent, dass es vielleicht für viele Kunden auch nicht verständlich ist, weil letztendlich sagt man halt, ich gebe aktive Fonds, einen Private Market Fonds oder kaufe einen ETF, weil ich selbst nicht die Entscheidung treffe, welche Aktien oder Bonds ich kaufen will. Darum kaufe ich halt einen Fonds. Und da muss ich auch nicht immer alles darunter verstehen, weil es auch sehr schwierig, wenn ich einen globalen Aktienfonds kaufe und für alle Unternehmen, die diesen globalen Aktienfonds sind, und zu entscheiden, hat der Fondsmanager das richtig oder nicht richtig gemacht. Letztendlich weist das die Performance auf, man kriegt die Berichterstattung und so weiter. Das ist bei Private Markets natürlich genauso. Man gibt das halt die Experts, und Petra ist eine davon, die sitzt da und die machen das für dich. Da gibt es auch eine bestimmte Berichterstattung. Wenn der Kunde was mehr wissen will, kann er immer anrufen, natürlich bei uns. Aber ich glaube, man muss auch vorsichtig sein, mit wie viel Information man den Kunde geben will oder kann, um irgendwie dann selbst eine Analyse zu machen. Ich glaube nicht, dass viele Kunden das machen und tun können. Dafür gibt es auch einen Berater.
Ich bin super gespannt, wie sich der LTIF entwickelt und vor allem auch, wie sich der ganze Trend entwickelt, die Private Markets für Privatanleger zu öffnen. Das ist meine persönliche Meinung, ist an sich eine gute Sache mit Blick auf Altersvorsorge, wo die, dann interessiert mich auch abschließend eure persönliche Meinung, wo die Branche meiner Meinung nach aufpassen muss, ist bei der ganzen Thematik, dass es jetzt richtig gemacht wird und nicht die Gier überhand nimmt und der schnelle Euro im Fundraising gesucht wird, was dann am Ende auf die Füße fällt, weil wenn die Banken eins gelernt haben, sobald Verbraucherschutz kommt, kommt Regulierung und dann entstehen die Private Markets und wachsen. So, also geht ihr da mit, dass da die Branche aufpassen muss, dass dieser Markt jetzt sauber aufgebaut werden muss und da nicht der schnelle Euro gesucht wird?
Ich glaube, die schnelle Euro. Seit Jahren sieht man eine Phase, dass mehr und mehr Investoren Interesse haben, zu investieren. Und die suchen sich natürlich, und das stimme ich dir zu, über das Internet Informationen raus, was man vor 20, 30 Jahren der Kunde nicht selbst hat machen sehen. Ja? Und gehen dann trotzdem teilweise zum Berater, teilweise auch nicht, ja, und kaufen sich dann einen aktiven und passiven Fonds. Jetzt kommt halt eine andere Assetklasse dazu, das ist die von Private Markets. Das ist nicht für jedermann, nicht jeder wird sich dafür direkt geöffnet fühlen. Und wie gesagt, es ist ja ein beratungspflichtiges Produkt, also man braucht halt eine Beratung, die man halt bekommt. Unser Job ist auch natürlich dafür zu sorgen, dass die Berater diese Beratung weitergeben, gut geschult sind, dass wir die wehtun und dass wir die Informationen richtig weitergeben. Ich glaube, die Branche an sich hat jetzt ein Produkt entwickelt, hat auch lange gedauert, LTIF II. Das war jetzt nicht seit von heute auf morgen erstmal auf den Markt gekommen. Und ja, da wird Interesse da sein, aber das wird nicht ein Big Boom morgen sein, dass plötzlich alle Kunden sagen, ich möchte 30% meines Portfolios in Private Markets haben. Ja, das sehe ich nicht. Ist ein Produkt, das zur Beimischung in einem Portfolio wichtig ist? Ja, ich glaube ja. Also ich persönlich freue mich, dass ich so etwas machen kann jetzt. Und du wahrscheinlich auch.
Ich glaube auch, dass sich die liquiden und die Privatmarktanlagen da gar nicht so sehr unterscheiden. Man muss einfach einen mittel- bis längerfristigen Horizont haben. Man sollte verstehen, auf was man sich einlässt. Man sollte das Produkt kaufen, das für einen geeignet ist. Und man soll es mit dem richtigen Manager machen, oder? Ja. Insofern ist es schon wichtig auch zu verstehen, dass man natürlich die Outperformance aufgrund der Illiquidität erreichen kann bei illiquiden Anlagen, oder? Das ist schon etwas, das man immer im Kopf haben muss. Aber ich finde es trotzdem extrem ansprechend, dass Privatanleger und auch Retail-Investoren von diesem Markt nicht mehr ausgeschlossen sind.
Auf die Performance der ETFs bin ich tatsächlich sehr gespannt, ob die dann auch die historischen Renditen der Private Markets erreichen werden. Ich habe da so ein bisschen meine Zweifel, aber ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren. Wir werden es sehen. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen und sag an der Stelle einmal Dankeschön euch beiden, dass ihr so ein bisschen vorgestellt habt, was ihr in Deutschland im Bereich Private Markets vorhabt und auch, dass ihr zum LTIF ein bisschen Stellung bezogen habt. Hat mir großen Spaß gemacht. Danke euch.
Danke, ebenso.
Danke, Philipp.
Ciao.
Und das wär's dann mit der letzten Folge Betting Billions für dieses Jahr. Ich hoffe, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, habt auch das eine oder andere mitgenommen und bleibt uns über die Weihnachtstage treu, hört nochmal die eine oder andere Folge nach, die ihr vielleicht verpasst habt und startet dann mit uns im neuen Jahr wieder durch. Bis dahin, erstmal wie immer noch eine schöne Restwoche und das üblich glückliche Händchen bei euren Investments. Bis dann, ciao, ciao.
Das war Betting Billions, der Private Markets Podcast der Börsenzeitung. Redaktion und Host Philipp Hauptdank. Musik High Rollers Club von Reactor Productions, premiumbeat.com. Cover Design Leo Burnett.